Wir gehen alle aus den Proben raus und wir summen eigentlich alle deine Lieder.
So, echt? Ja,
deine Lieder sind total, also haben totalen Ohrwurmcharakter.
Oh Gott, das sorry.
Ist wirklich, ja. Toll, nein, super. Ich mag es total.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Kantinengespräche. Heute wollen wir uns mit dem Musical Das Kabinett des Dr. Caligari beschäftigen, von den Komponisten Toni Matthais und Raimund Huber und dem Textdichter Wolfgang Sreter. Mein Name ist Axel Garde, ich bin Dramaturg hier im Haus und habe heute zwei Gäste fürs Gespräch mit dabei. Zum einen Dale Albright, bei uns langjähriges Ensemblemitglied, Sänger, Darsteller, Regisseur und bei uns jetzt Dr. Caligari. Hallo Dale.
Hallo, grüß Gott.
Und mein zweiter Gast für heute ist Thomas Lichtenecker, ein Countertenor, der schon an großen Opern- und Konzerthäusern gastiert hat, wie der Staatsoper unter den Linden, der Mailänder Scala, dem Operhaus Zürich, der Volksoper Wien und jetzt bei uns als Cesare. Hallo Thomas.
Hallo, servus.
Zunächst ein wenig zum Musical und natürlich auch zum gleichnamigen Film, denn das Musical hat als Vorlage oder ist, wie es dann heißt, frei nach Motiven des Films. Also Matthais, Huber und Sreter haben sich sowohl an dem Drehbuch zum Film, das von Hans Janowitz und Karl Mayer stammt, orientiert, wie auch am Film selbst von Robert Wiene. Und was es mit dieser Unterscheidung auf sich hat, ist Folgendes. Janowitz und Karl Mayer haben eben 1920 ein Drehbuch geschrieben für einen Film. Sie waren damals junge Künstler, wollten, dass die Geschichten, die ihnen im Kopf waren, den Menschen mitteilen und haben sich des neuen Mediums Film bedient, der eben damals auf dem Weg war von der reinen Varieté- und Jahrmarktunterhaltung zu einem eben ernstzunehmenden Erzählmedium wie Theater oder Oper oder Ähnliches. Und die beiden entwarfen eine Geschichte. Und ich erzähle jetzt mal die Geschichte, wie sie im Musical dann vorkommt. Jane, Francis und Ellen sind ein eingeschworenes Freundestrio. Dabei buhlen Ellen und Francis um Janes Liebe. Doch ist sie noch unentschlossen. Oder in ihren Worten gesagt, da wird einer kommen, ich weiß nicht wann. Jetzt gehen die drei erst einmal auf den Jahrmarkt, um sich zu vergnügen, und dort erwartet sie eine neue Attraktion. Das Kabinett des Dr. Caligari. Dieser Caligari präsentiert in einem Sarg ein sogenanntes Schauobjekt, Cesare genannt, ein willenloses Geschöpf, das die Vergangenheit kennt und die Zukunft sieht, wie es bedeutungsschwanger dann heißt. Jane ist zugleich fasziniert von Cesare, Francis dagegen eher furchtsam und Ellen skeptisch. Selbst als Cesare auf Ellens Frage, wie lange werde ich noch leben, eiskalt antwortet, bis zum Morgengrauen, hat Ellen nur Spott für dieses Schauspiel übrig. Aber am nächsten Morgen ist er tot. Ein zwielichtiger Kommissar untersucht den Fall. Auch Francis und Jane lässt die Sache nicht in Ruhe. Sie wollen herausfinden, was es mit Cesare auf sich hat. Dabei kommen sich Jane und Cesare sehr nahe. Doch der geheimnisvolle Caligari scheint alle in seiner Hand zu haben. Soweit die Geschichte des Musicals, die sich eben an dem Drehbuch von Janowitz und Mayer orientiert. Und das ist eben vielleicht das Besondere, weswegen es auch diese Unterscheidung gibt zwischen Janowitz-Meyer auf der einen Seite und Robert Wiene, dem Filmemacher, auf der anderen, dass nämlich hier von Janowitz und Meyer Motive aus der deutschen Romantik einfließen. Es gibt den Magnetiseur oder Hypnotiseur und sein Opfer, das Willenlose und Unterbewusste im Dienst teuflischer Machtgier, den schwärmerischen Studenten. Es gibt Träume, Visionen, Prophezeiungen, die Einblicke in Tieferes ermöglichen, Ahnungen eines Geisterreiches, das in das uns vertraute Irdische hineinragt, verhängnisvolle Schatten, zugleich anziehende und bedrohliche Bildnisse, das Groteske und Skurrile, Also der große Kosmos der Romantik. Aber eben, wenn wir uns heute an den Film von Robert Wien erinnern, dann ist ein anderes Stichwort das, was als erstes einfällt, nämlich Expressionismus. Man hat vielleicht noch die Bilder vor Augen von der sehr eigenwilligen Filmausstattung, die verschobenen Perspektiven, die schiefen Häuserwände, die große, auffällige Schminke, die weit aufgerissenen Augen der Darstellerinnen und Darsteller, große Gesten. Also das Expressionistische und das Romantische treffen in diesem Film aufeinander. Und Matthijs Huber und Frete haben eben nicht nur die Geschichte, also das Romantische übernommen, sondern in ihrem Musical tatsächlich auch das Expressive, Expressionistische mit hineingebracht. Was besonders in den Sprechtexten zu merken ist, also in den Dialogen, die zwischen den Songs die Handlung weiter vorantreiben. Denn das sind keine Dialoge, wo es um irgendwie feine Psychologie geht, wo man vielleicht einen Charakter sich entwickeln sieht, sondern es sind alles Sätze, wo die Figuren auf der Bühne ihr Innerstes fast plakativ nach außen tragen. Und durch diese Art von Text ist eben auch ein gewisser expressiver Darstellungsstil schon fast automatisch angelegt in diesem Musical. Also eine große Bandbreite, die dieses Musical mit sich bringt, Romantik, Expressionismus und natürlich Musik. Und damit will ich vielleicht dann auch die Fragerunde jetzt mal eröffnen. Als erstes, Thomas Dale, als ihr die Musik kennengelernt habt, wie war es für euch und wie hat sie sich vielleicht auch in den Proben entwickelt oder was ist für euch auch das Besondere an dieser Musik?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ganz zu Beginn bei den also ersten Proben mit Klavier mit Hans-Jörg Sofka, unser Dirigent, war ich nicht so ganz begeistert von der Musik. Mir war es, klang es ein bisschen, nicht, dass ich so ein hochnäsiges Dasein möchte also ausdrücken, aber es kam mir ein bisschen banal, ein bisschen sehr einfach vor, sehr einfach und simpel. Und dann haben die Proben angefangen und dann ist mir das wirklich bewusst. Wir haben auch Sitzproben gehabt, wo das Band dabei war und man hört natürlich viele verschiedene Farben und Klänge und wie das dann eigentlich dann umgesetzt werden kann und umgesetzt werden wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ging es mir anders. Ich habe es angefangen, wirklich die Musik genieße ich sehr. Es ist nicht einfach. Und manchmal bin ich sogar, was meine Kollegen betrifft, Thomas, die haben wirklich wunderschöne Sachen zu singen. Und was ich zu singen habe, ist, glaube ich, nicht unbedingt wunderschön. Ich hoffe, dass es einigermaßen schön klingt. Aber es ist auch nicht so wichtig für die Rolle. Also Caligari muss nicht schön singen. Aber es ist eine ganz andere Art Musik, wie Thomas zum Beispiel hat. Ist ja klar, er hat das Mysteriöse, esoterische fast, oder wie Jane, was ist schön, oder Francis hat auch ein wunderschönes Lied einmal. Und da kann man ein bisschen neidisch werden.
Und wie war es für dich, Thomas?
Also das kann ich eigentlich total unterschreiben. Also für mich war das auch anfänglich so. Ich habe die Noten bekommen und habe das natürlich nur am Klavier mal so ein bisschen runtergespielt. Und da dachte ich mir, okay, das ist ja sehr einfach gestrickt. Yeah. Und auch bei den Proben hier, teilweise eben was unser Pianist oder so dann dazu spielt, das ist ja teilweise auch gar nicht notiert. Das heißt, da ist ja jedem freie Hand gelassen. Und das klang dann wahnsinnig toll, wirklich. Und wie Dale auch sagt, also es waren echt coole Nummern dabei. So, und dann kam die erste Sitzprobe mit der Band. Und die Karten wurden neu gemischt, also es war ganz anders. Es klingt mit der Band nochmal anders, also es ist dann teilweise wieder so skurril und schräg, aber eben es hat so wunderschöne Momente dabei. Und ich glaube, was du vorher auch erzählt hast, wegen expressionistisch, ich glaube nämlich auch, dass es hier auch eher wichtiger ist, eben auch die Story oder den Ausdruck der Story irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und es geht nicht nur um Schöngesang, das glaube ich definitiv. Es ist keine Oper. Und ich meine, ich habe, das stimmt, also bei mir soll es mystisch sein. Meine erste Anweisung war auch, Tommy, du kannst schön singen. Du darfst als einziger schön singen. Die anderen müssen... ja, das... Ja. Oh, nein, aber es ist wirklich so. Also ich habe wunderschöne Linien drinnen und der Rest, da geht es eigentlich um Ausdruck. Und
gerade er als Countertenor passt es so hervorragend für diese Figur.
Das macht es ja auch noch
das
einmal
so viel aus.
Und das macht es halt auch nochmal skurril, weil irgendwie, ja, klar, dieser Cäsar ist ja sowieso schon, die Figur ist ausgestellt und ist ja, ja, mysteriös. Ja. Und
spooky.
Spooky, genau. Und dann fängt er zum Singen an und dann noch in so einer hohen Lage. Also ja, ich finde es super gemacht, wirklich toll.
Und die Band ist so die klassische Bandbesetzung, E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard und großer Bläsersatz, habe ich gehört. Was ist,
ja,
Posaune?
Ja.
Nein,
ja, Posaune, Trompete. Ja. Mhm. Also ich war ein bisschen schockiert. Ich meine, das fand oben im Ensemble-Proberaum statt und das war so, was war laut.
Ja,
das
war richtig laut, richtig.
Und ich habe gesagt, wird das leiser? Nö, eigentlich nicht. Aber, oh mein Gott! Ja, das wird ein bisschen bei der ersten BOs ein Schock.
Richtig, ja.
Ja, es wird ein bisschen ein Schock. Wir werden ja natürlich mit Mikroport, aber die ganze Zeit bei Proben natürlich nur mit Klavier sehen, wieso braucht man Mikroports? Aber dann habe ich das gehört. Und ich, oh ja, oh ja, bitte, ja, darum.
Nein, aber es ist wirklich toll. Die Musik, ja, ist toll, toll.
Ja. Ja. Was ich spannend fand, dass ich habe auch so ein bisschen so gelesen, eben, dass die Musik jetzt gar nicht so auf Ohrwurm-Charakter hinkomponiert ist.
Stimmt, aber nicht.
Dass doch viele
das
sagen,
ist nicht,
yeah, Ohrwürmer.
Das ist, ja. Du hast mal die Geschichte, glaube ich, erzählt, dass du bei der Busstation standst und zwei von den Statisten nach einer Probe irgendwie eine Nummer nach einer Probe stellen.
Nee, das war die Anina.
Also, und, ja, genau. Ja. Auf alle Fälle haben die das gesummt und denen war das gar nicht so bewusst. Und es ist aber genau so, wir gehen alle aus, ja, den Proben raus und wir summen eigentlich alle deine Lieder.
So, echt?
Ja. Deine Lieder sind total, also haben totalen Ohrwurmcharakter.
Oh,
ja,
Gott,
das
sorry.
Ist wirklich, ja, toll. Nein, super. Ich mag es total, wirklich.
Jetzt ist ja im Film und auch in der Geschichte sozusagen Caligari so das Zentrum. Dale, was macht für dich die Faszination dieses Caligari aus? Und ist er einfach nur böse oder ist er ein besonders kluger Menschenfänger?
Das ist gerade das Schöne dabei. Ich habe ihn auch sehr einseitig zu Beginn irgendwie gesehen oder irgendwie gedacht. Aber nachhinein ist er viel farbiger, als ich dachte, weil er hat so viele Facetten. Und das muss er, glaube ich, auch haben, weil sonst wäre es ja so sehr öd und langweilig.
Aber er ist ja auch dann sozusagen das ist gut am Musical, dass es natürlich die Figuren anders behandelt und anders nochmal in Farben gibt, als es im Film, wo viele Figuren tatsächlich sehr holzschnittartig sind, aber hier im Musical, da haben sie wirklich nochmal ausgepackt.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch durch die Geschichte, was ich quasi für meine Figur zu erzählen habe, er macht schon einiges durch. Er ist nicht nur böse. Ich meine, es bleibt die große Frage, warum ist er so? Im Prinzip braucht er diese Cesare, dieses Schauobjekt nicht. Er könnte ja selbst rausgehen und Leute umbringen und den letzten Atemzug an sich nehmen. Darum geht es immer. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht clever oder er sichert sich ab, indem er jemand anders das umbringen lässt. Dann bin ich unschuldig und kann sein, dass er so weit denkt. Aber es gibt auch Momente, wo es er zeigen kann, ist nicht oft und nicht viel, aber eine Liebe für Cesare. Das ist in Ordnung und auch wenn es dann drastisch wird für ihn in Bezug auf Leben oder Tod, da könnte man ihn fast bemitleiden, vielleicht, weil er hat sehr viel mehr als nur böse sein. Er ist böse, aber er ist ein Überlebenskünstler, glaube ich. Er ist dazu gezwungen, so zu sein. Er hat einen Weg gefunden, weiter zu leben. Wie lange? Auf ewig? Ist er unsterblich? Man weiß es nicht so ganz genau. Hat er Mächte? Hat er sie nicht? Man weiß es nicht so genau. Aber das ist auch das Tolle dabei, dass
ich bin in der Stück Romantik. Man weiß es nicht, ja, aber ja. Ich als Zuschauer, Betrachter,
also ein werde da hineingezogen. Ja, ja, so ein Fragezeichen bleibt. Ja. Wie ist das? Ich glaube, er ist so oder nee, es wird so und da. Nein, es ist schön, dass man, was ich immer sehr gerne mag, also mehrseitig zu sein als nur plakativ. So, nur.
Und was ist dann Cesare für dich?
Cesare ist, glaube ich, fast wie ein Sohn. Das ist die bisschen Liebe, die er für ihn übrig hat. Es dauert nicht lang, weil sein Überleben ist wichtiger als Cesare. Ob ich dann noch jemanden finde, wenn es ihm nicht mehr gäbe? Wahrscheinlich. Dass er diese Macht irgendwie hat mit Hypnose oder Überredungskunst oder eintrainiert, dass du das tust und dann wirst du geliebt. Und er ist im Moment, weil er noch da ist, sehr, sehr wichtig für ihn, überlebenswichtig eigentlich. Mhm. Und natürlich werde ich sauer, indem Jane diese Schlange ihm wegschnappt.
Ja, Thomas, dieser Cesare ist ja eher so eine mysteriöse Figur und da im Film ja auch nicht spricht, sondern wirklich nur stumm durch die Gegend geht, ist es ja hier im Musical wirklich anders. Du darfst ja dein Inneres als Cesare nach außen bringen. Ist er für dich eher unheimlich oder eher mitleiderregend, dieser
Cesare? Ja, beides. Also ich denke mir eben am Anfang ist es für den Zuschauer wahrscheinlich eher was Mysteriöses. Eben diese Figur, man weiß nicht genau. Ich meine, der erste Auftritt ist in einem Sarg. der öffnet sich und dann steht dieses irgendwie doch lebende, aber doch tote Wesen, man weiß es nicht genau so recht, da und dann öffnet er die Augen und dann sinkt er und irgendwie geht er wieder zurück in den Sarg. Also ist alles sehr mysteriös, man weiß nicht genau. Ja, und also er zieht auch Mitleid an, weil ich denke mir, bei ihm ist es schon auch so, dass seine Geschichte, er wurde, also sein, ja, die Überschrift über sein Leben ist, er wurde verlassen. Er wird immer verlassen. Und, man weiß jetzt nicht die genaue Geschichte, aber er erzählt das einmal in einem Lied, dass er irgendwie scheinbar schon mal von einem Vormund oder so aufgezogen wurde dem und schlecht behandelt wurde, wahrscheinlich. Den hat er dann irgendwie umgebracht und ist im Knast gelandet. Und dann kam ihm Caligari und hat ihn irgendwie befreit. Er hat wahrscheinlich eben aufgrund dieser Befreiung, er hat ihm Liebe geschenkt, er hat ihm kurz Aufmerksamkeit geschenkt und ihm eigentlich glauben machen, dass er ihn mag. Und wahrscheinlich mag er ihn auch, dass er braucht ihn und
er picht darauf, dass seine Vorgeschichte, er hat so einen zarten Alter jemanden umbringen können.
Ja.
Und das ist dann in ihm drin.
Das ist halt auch wichtig für Caligari.
Caligari aus.
Ja. Genau, richtig.
Und das ist das natürlich Ekelhafte dabei.
Aber eigentlich ja, genau. Ja. Und irgendwie, wie gesagt, diese Morde, die passieren, glaube ich jetzt einmal, unter Hypnose. Cesare checkt das dann schon so im Laufe des Stücks, was da vor sich geht. Er sucht zwar danach immer die Liebe und bekommt sie auch von Caligari, nur irgendwann begreift er eben auch, was er da tut. Und flieht dann eben mit Jane und da ist eben genau dasselbe wieder. Also er trifft sie, sie schenkt ihm Liebe und schlussendlich wird er dann wieder verlassen. Also ja, das ist irgendwie, das ist sein Leben.
Das ist sein Leben.
Ja, sehr tragisch.
Aber Caligari ist schon einer, der die Fäden so im Hintergrund zieht. Also auch der Kommissar, der die Untersuchung dann leitet. Ich habe vorhin schon gesagt, so ein bisschen zwielichtiger Charakter.
Ja,
auch
ja.
Da ist...
Also der Kommissar ist natürlich so ein Coupin, also in Bezug auf Tun und Machen. Er ist für mich quasi so eine Art Spielzeug, also so eine Art Igor, wenn du so willst, wie Dr. Frankenstein hat sie so ein... Der macht und tut alles, was er will, und er muss wirklich den Affen spielen und tun und machen. Aber er hat insgeheim natürlich seine Wünsche und seine Träume auch. Erstens Kommissar, plötzlich ist er Kommissar. Ich glaube nicht, dass ich davon was weiß oder doch. Ist es alles ein bisschen fraglich manchmal, was so gut ist fürs Stück. Und dann letzten Endes bringt er so weit, dass er den letzten Atemzug von jemandem hat, der mich retten könnte. Und das gibt er nicht her und meint, dass ich sterbe, weil er selber immer neidisch war auf Caligari. Er wollte der große Showmeister sein und Zauberer sein und er wollte im Mittelpunkt sehen und nicht nur sein und nicht nur das Äffchen nebenbei, der tut und macht. Eine seltsame Figur, eine ganz seltsame, aber lustig.
Ja.
Es ist Gott, der ist im Stück, das Stück ist nicht nur düster und oh mein Gott, Tod
nein,
und Mord.
Nein, sehr lustige
also
Momente.
Diese super lustige Momente, stimmt, auch makaber lustig, wie sie mit dieser Leiche umgehen. Ich liebe diese Szenen.
Ja, es sind wirklich sehr lustige Szenen.
Aber so ein Thema, was dann schon auch so dann von Figur zu Figur so ein bisschen wandert, scheint mir zu sein, so dieser Rausch von Macht. Macht über jemand anderen zu haben oder danach zu suchen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Davon zerre ich, glaube ich. Das hält mich, glaube ich, auch am Leben. Das ist mir, glaube ich, durch die Jahre, Gott weiß, wie lange ich schon lebe, welche Nummer, Schauobjekt Cesare ist. Das ist bestimmt nicht Nummer 1 oder vielleicht Nummer 20, deshalb, das weiß man nicht. Aber ich glaube, dass mir alles ein bisschen, ich bin zu selbstsicher geworden. Und das war mein, das war also ein vertaner Fehler von meiner Wenigkeit, dass ich nicht vorgesorgt hätte. Aber warum ich in dem Moment den blöden Kommissar nicht umbringe und sein letzter Atemzug einatme, weiß ich auch nicht. Aber da bin ich wohl zu schwach.
Ja.
Oder vielleicht ist er selbst, vielleicht kann er es wirklich selber nicht. Er braucht jemand anders, der es irgendwie ausführt.
Ja.
Ein Handlanger,
ja. Das stimmt, ja.
Jetzt haben wir schon gesagt, Cheserei ist ja eben ein im positiven Sinne merkwürdiges Objekt, das ein bisschen herausfällt, auch am Anfang, wie man ihn kennenlernt. Und das ist ja eben jetzt in der Rolle auch schon angelegt, oder bei uns, dass du als Countertenor mit einer Stimmlage arbeitest, die gegenüber den anderen auch dann herausfällt. Wie, also hier in Innsbruck kennt man ja Countertenor vor allen Dingen von den Festwochen der alten Musik. Entweder in den Opern, wo es auch ja die Rollen gibt, in der Barockoper, aber auch von Liederabenden mit Countertenören. Jetzt habe ich gesehen in deiner Vita, dass du aber auch aktuell in einer Oper von Benjamin Britten aktiv bist oder auch in einer zeitgenössischen Oper über Hiob.
Genau.
Wie war es für dich in einem Musical? Das ist ja bestimmt nochmal eine neue Erfahrung.
Ja, nicht? Also neu gar nicht. Ich, meine Anfänge, also es hat alles mit Musical bei mir überhaupt begonnen als Kind. Da ich eben bei Musical Elisabeth dabei war, 4 Jahre als kleiner Rudolf. Vor 30 Jahren, wow. Und genau, und so hat es eigentlich begonnen. So habe ich irgendwie Kontakt mit der Musik überhaupt gefunden und ja. Und dann bin ich in die Oper gekommen, habe dazwischen immer wieder Musicals gemacht. Also und eben erst vor gar nicht so langer Zeit von Christian Kolonowitz, das die Barockoper Vivaldi, die 5. Jahreszeit, die in Wien gelaufen ist oder jetzt wiederkommt. Das ist ja auch ein Musical. Ich finde es mittlerweile auch gut, dass man eben auch diese Stimmfach des Countertenors auch im Musical irgendwie einführt, weil es zieht wahrscheinlich, ich traue mich das jetzt einmal zu sagen, wahrscheinlich zieht das Musical mehr junge Leute an einfach. Und wenn sie dann so eine so ein Stimmfach dann auch mal hören, dann sind sie vielleicht auch gar nicht mehr so verblüfft und vielleicht denken sie sich, okay, vielleicht cool, vielleicht mal eine Oper anzuschauen, weil witzigerweise die Barockmusik ist gar nicht so weit entfernt, finde ich, von Musical. Ich mache immer wieder auch Barockopern und gerade die heutigen Inszenierungen oder eben auch die Musik an sich, wenn man da ein bisschen ein Schlagwerk reingeben würde, hätte man schon die perfekte Popmusik. Also ja.
Und wie bist du zum Countertenor gekommen? Ist das etwas, was du sozusagen von deinen anatomischen Anlagen mitgebracht hast? Oder
also ich glaube schon.
War dein Weg?
Also ich war irgendwann 18 und konnte immer noch Königin der Nacht singen. Und dann hat ein bekannter Tenor, ein Freund von mir, hat damals mich eben gefragt, er sagt, magst du das nicht studieren? Ich wusste es noch nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich probiere es einfach mal. Habe mich mit ihm eigentlich wirklich nur 2 Wochenenden zusammengesetzt, habe ein paar Lieder herausgesammelt und Arien, habe die mit ihm einstudiert und bin dann vorsingen gegangen an Universitäten. Also ich war an 4 Universitäten und dachte mir, gut, wenn es sein soll, dann soll es sein. Wenn mich einer nimmt, dann mache ich es. Und dann habe ich alle 4 genommen. Und dann dachte ich mir, so, was mache ich jetzt? Und ich bin dann aber in Wien geblieben, weil das war dann, ja, es war halt naheliegend, weil ich ja in Wien geboren bin und auch dort lebe. Und dort habe ich dann studiert. Und ja, und von mal, ich bin wirklich ein, wie soll man sagen, also ich, für mich war das alles Neuland. Ich kannte Oper nicht, ich kannte all dieses Theaterdasein, das war für mich zwar als Kind, ich habe das erlebt, wie andere auf den Fußballplatz gegangen sind, bin ich halt schneller mal eine Show singen gegangen, irgendwie ins Theater in der Wien oder so. Das war schon lustig, aber ich habe das nicht so wahrgenommen, nicht so begriffen. Und dann habe ich das studiert und dann war ich ziemlich bald einmal in Zürich an der Staatsoper und in Berlin und da habe ich dann gemerkt, okay, so läuft das. Und es war schon ziemlich cool. Also ich mag es nach wie vor irrsinnig.
Ja. War das eigentlich mal in deiner Ausbildung irgendwie ein Thema, dass du überlegt hattest, könnte ich Countertenor sein?
Nein, es ist gerade interessant, weil eigentlich, als ich auch angefangen habe, ich habe auch von meinem Hintergrund, wo ich geboren bin, was weiß ich, auf dem Lande und Familie, das war null Ahnung von Musik hat man irgendwie gehabt. Meine Mama hatte so eine riesige Schallplattensammlung, als ich Lehrerin war, hatte, und dann habe ich ab und zu mal Klassisches mal gehört, interessant, aber eigentlich gesungen habe ich immer. Und dann, als ich angefangen habe zu studieren Gesang, hat mein damaliger Gesangslehrer, weil ich immer eine eher baritonale Stimme habe, also ist es nicht schwer für mich, es wäre viel einfacher, Bariton zu sein als Tenor, viel einfacher. Aber da haben sie gesagt, ja, das war das öfters mal der Fall, ist, dass die Countertenöre eher diese, wenn man also als tiefere Stimme oder ein Falsett haben, ein gesunder Falsett, dass man da drauf aufbaut.
Falsett um, heißt Kopfstimme.
Dann. Kopfstimme, genau. Dass man darauf aufbaut, um Counter zu werden. Und das war, das haben wir ein bisschen mal ausprobiert und vielleicht, wenn ich es wirklich hinterhergegangen wäre, wäre vielleicht, würden wir hier sitzen als Feinde.
Nein, würden wir nicht.
Würden wir nicht. Genau. Aber das ist natürlich, also es ist ein fantastisches Fach. Also Countertenor ist sowas. Ja. Natürlich ist wirklich was ganz Besonderes.
Es ist so facettenreich einfach, ja, mittlerweile.
Ja, ja, also, ja, ja.
Das wollte ich mich noch fragen. Ja. War, als dann das Thema war bei dir, Thomas, so ein bisschen auch die Sorge, naja, habe ich dann genug zu tun? Weil es klingt ja doch nach so einem Spezialgebiet.
Ja, aber das witzigerweise, ja, das sagen dann, haben mir auch alle so erzählt und gesagt, naja, oder das werde ich immer wieder gefragt, so, aha, okay, das heißt, du bist in der Barockmusik. Naja, aber so viel Barockmusik gibt es ja an den Staatsopern ja nicht oder an den Opernhäusern. Und dann denke ich mir mal, nein, es gibt ja ganz viel. Also gerade, ich glaube, ich bin das beste Beispiel. Ich habe anfänglich sehr viel Barockmusik gesungen und dann bin ich irgendwie, habe ich gewechselt. Dann hat mich irgendwie Martin Kusche irgendwie engagiert in Zürich für Donizetti. Donizetti ist definitiv kein Komponist des Barocks. Und dann wurde ich für Britten, der ja auch irgendwie der Neuzeit ist. Und dann habe ich von Scarino, das ist ein noch lebender Komponist, der hat mich an die Scala geholt und so weiter. Also es gibt so wahnsinnig viel. Und dann habe ich Mozart gesungen, Cherubino und dann eben von Strauss, Orlowski, ja. Schön. Also es gibt so wahnsinnig viele Rollen und ich finde, es gibt noch so, so viele Rollen, die man noch machen kann, die vielleicht noch nie gemacht wurden von Countertenören. Kowalski hat vor ein paar Jahren mal gesagt, er würde noch gerne erleben, dass es einen Oscar oder einen, ja, weiß ich nicht, Rosenkavalier, Octavia, das ist da, Octavia, ja, zum Beispiel, ja, dass es da auch noch einen Counter mal gibt.
Ja, ja.
Ist natürlich vielleicht ein bisschen schwierig, weil doch Riesenorchester und ob man da drüber kommt, weiß ich nicht. Und ob das so gesund ist für die Stimme, weiß ich auch nicht, aber spannend ist es auf alle Fälle. Also, ja.
Das ist spannend, weil eben auch selbst ich, der ja im Theater und wirklich schon seit 20 Jahren bin, trage doch dieses Bild noch mit sich. Naja, Countertenor, das scheint ja, wo kommt das her? Weil man sie dann doch letztlich so selten sieht, oder?
Wo kommt
dann dieses Vorurteil her?
Ach so, ja. Ich hätte gesagt, ja, so um 2000 herum, da war das wirklich noch nicht so verbreitet vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Dann hat das mit diesen Streaming-Plattformen begonnen. Klar, mittlerweile hat man überall Zugang. Man kann überall, auch über YouTube, man kann sich alles anschauen. Davor war das ja nicht so. Da musste man halt wirklich in die Oper gehen. Ne? Und da war das halt Hörensagen. Und deswegen würde ich sagen, damals habe ich es noch verstanden, dass man das vielleicht noch nicht so kannte. Mittlerweile, ich finde eben auch durch Philipp Cherusky, der ja sehr bekannt ist, der hat das irgendwie sehr populär gemacht. Aber eben auch Jakob Olinsky, das ist ja auch so ein Sternchen gerade, der man eben auch gut aussieht. Also der vermarktet sich auch mit seinem Körper. Und das ist aber, finde ich, alles gut. Das ist halt alles sehr jetztzeitig. Und insofern kann ich die Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht, warum man das immer noch glaubt. Also, ja.
Ich meine, es ist schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, wie lange schon, die Verfilmung Farinelli. Das sind natürlich, das war eine Mischung von zwei Stimmen, glaube ich, um genau, diesen richtig. Klang zu erzeugen. Es war, ich fand es fantastisch.
Das ist toll.
Also überhaupt die Entstehung, Kastrat zu Countertenor, ja, das war schon irgendwie, die Verfilmung war hervorragend. Und das war, boah, das ist Singen, das ist wirklich toll Singen.
Ja, und ich finde eigentlich, also...
Es hat auch was, wenn ich das sagen muss, es hat irgendwas... unglaublich sexuell ist noch mehr als fast normale Stimmen. Nein, es hängt davon ab natürlich. Aber es hat was sehr Erotisches, dieser Klang, wenn es gekonnt ist natürlich. Es gibt auch manche, die sagen, oh bitte hör auf. Aber nein, du bist nicht einer davon. es hat wirklich schon was, bitte. Es finde ich was anziehen, was Verlockendes, weil ja, es so fremd
aber ist. Vielleicht ist daher auch diese Faszination aus dem Barockzeitalter von den Kastraten.
Ja, ja.
Die waren ja auch, also so von den Beschreibungen her, was man halt so noch liest oder so, da war das ja auch so. Die waren ja irgendwie so unmenschlich. Die waren so weit weg für Frauen eben total anziehend, aber auch für Männer wahrscheinlich.
Ja, ja,
und weil sie, das war halt so, es ist halt vielleicht immer noch, ich habe immer wieder Menschen, die auf mich zukommen. Ich erlebe das immer wieder, dass die fasziniert sind. Einfach und sagen, unfassbar, wie machst du das? Mhm. Und das ist so, man sieht da einen Mann und dann kommt da so was Hohes, aber eben auch so, ja, Sphärisches teilweise heraus aus dir. Und ja, keine Ahnung.
Klingt jetzt nicht blöd, aber wenn jetzt Hörerinnen und Hörer denken, ah, da will ich ein bisschen mehr, hast du eine Art CD-Tipp oder wo du sagst?
Ja. Schwierig. Also das ist das Nächste. Ich bin zum Beispiel einer, der überhaupt keine Musik in diesem Sinne hört. Also wenn ich Musik höre, dann ist das eher im Auto, und um einfach runterzukommen vom Alltag. Und da muss ich auch ehrlich dazu geben, dass es eher die Instrumentalmusik ist. Da bin ich eher nicht so. Ich bin eigentlich kein Opernhörer. Oder überhaupt auch, ich höre auch keine Charts oder so. Also es ist
oder alle möglichen Opern sammeln.
Insofern schwierig,
Sänger und
wie da bin ich wirklich,
acht verschiedene Aufnahmen von Giovanni oder irgendwas zum Vergleichen. Ja. Und ich war auch nie ein Sänger, der mit unglaublich über Gesang oder Stimme redete. Also
aber ich glaube, mittlerweile auch einen Tipp zu geben, ist so schwierig, weil heutzutage es gibt so viele Sänger, die noch so viele Aufnahmen machen. Mhm. Mittlerweile ist es ja auf Spotify und so weiter. Jetzt kann man das ja streamen, aber das ist halt, ich könnte es wirklich...
Ich werde auf die Suche machen.
Ich könnte es gar nicht sagen, ja.
Da würde ich eigentlich gerne zum Abschluss dieses wirklich sehr schönen, lebhaften Gespräches noch eine Frage einwerfen. Gruselt ihr euch eigentlich gerne? Fang mal sozusagen bei mir an. Also ich kann von mir sagen, dass ich so mit so Splatterfilmen oder solche Art von Horrorfilmen, das ist eher nicht so meins. Aber so Shining, so mit einem Jack Nicholson, der so langsam wahnsinnig wird, da merke ich schon, da es kann auch Grusel wirklich unterhaltsam sein. Wie ist es bei euch?
Ach doch, auf jeden Fall. Also wenn es gut gemacht ist und ich bin nicht so kein besonderer Fan von blutrünstigen Abschlachten, also wie Kettensäger-Massaker oder sowas. Solche Gruselfilme mag ich überhaupt nicht, weil das ist dann irgendwann mal, wie viel Blut gibt's denn noch? also wenn man wirklich in meinem Kopf einsteigt und wirklich mich da austrickt, das finde ich schrecklich. Also allein, es war kein Gruselfilm, aber als der weiße Hai da rauskam, das war eigentlich alles so simpel früher. Mhm. Oh Gott, früher. Und einfach dieses Vieh, irgendwie diese, die Musik, es war alles so psychologisch so gut getimed und so wenig vorhanden. Und dann das Überraschungseffekt, also sowas mag ich schon sehr gern. Aber wenn es blutrünstig wird und noch ein Glied abgehackt oder noch eine Kehle durchgeschnitten, ich meine, ja, das ist dann irgendwann mal zu viel. Also,
ja, super. Ich liebe Horrorfilme, wirklich. Das ist auch das Einzige, was ich schaue. Vielleicht braucht man das so zum Kontrast zum Alltag oder so.
Die schrecklichen?
Ja, wirklich. Also wenn ich ins Kino gehe, also ich schaue mir keine Liebesfilme und sonstige Schnulzen an oder Blockbuster, sondern da gehe ich in den Horrorfilm.
Ja. Ich muss mal so einen Gegensatz manchmal. Da gibt es jetzt für Filme, wie heißt das auf Englisch, heißt The Cube.
The Cube, ja.
Yes. The Cube, dieses Haus, das sie geerbt hat und diese Glasscheiben überall. Ja. Also das ist unglaublich.
Ja, es ist toll.
Oh mein Gott.
Ja, also das geht noch. Aber ich mag auch generell Horrorfilme, wo man eben nicht irgendwie diese Morde sieht, sondern wo der Zuschauer sich das vorstellen muss.
Ja, ja.
Das ist tausendmal schrecklicher.
Ja,
und aber ich finde, das gehört dazu. Und irgendwie, ich glaube, jeder gruselt sich gerne. Ja. Also auch Kindern. Wenn man Kindern sagt, irgendwie, du weißt, da hinten ist es dunkel, bitte geh da nicht hin. Die sind so neugierig, natürlich gehen sie dahin.
Wovon leben Märchen?
Ja, richtig, natürlich. Eigentlich also, richtig.
Hänsel und Gretel, die Hexe.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Stimmt.
Furchtbar.
Also
aber wunderbar.
Ich glaube, der Mensch braucht das.
Ja. Ich würde sagen, eine bessere Einladung zum Musical, das Kabinett des Dr. Caligari, können wir gar nicht geben. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit dabei sind. Nächste Woche an dieser Stelle im Podcast dann ein Gespräch von Susanne Bieler und Frau Dinoke über die Oper Salome. Auf Wiederhören, bis demnächst.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.